Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt mal wieder, zu meiner großen Freude, der liebenswerte Pascal.
Hallo Pascal. Hallo.
Der Mann mit der goldenen Podcast-Stimme. Und jetzt wird es hier langsam draußen ein bisschen düster, ein bisschen kälter. Gute Zeit für Horrorfilme. Halloween steht ja kurz vor der Tür. Ja. Wir reden heute über den Horrorfilm Smile. Aber bevor wir zu viele da draußen jetzt direkt verlieren, weil sie den Podcast beim Einschlafen hören und ich die große Ankündigung dann erst am Ende mache und alle sie verpassen, packe ich unsere große Ankündigung jetzt mal hier an den Start. Denn wir haben einen großen Halloween-Podcast geplant, wo Pascal, Julius und ich über eure Horrorfilme sprechen wollen. Also beziehungsweise über eure Horrorfilm-Tipps, die ihr an uns habt. Und ihr könnt da gerne so verrückt wie möglich auch mal denken, weil ich glaube, Shining haben wir alle schon gesehen, ja. Und The Thing und keine Ahnung. Also wenn ihr wirklich mal so außergewöhnliche Filmtipps habt, irgendwie, wo man wirklich mal sagt so, okay, wow, den müssen die Jungs einfach irgendwie unbedingt mal gesehen haben, dann schreibt uns gerne eure Tipps an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir sammeln die dann einfach mal und machen so eine Liste auf, gucken, was wurde vielleicht am häufigsten erwähnt, was klingt für uns einfach so super spannend, dass wir sagen, okay, den wollen wir unbedingt gucken, weil wir diesen Podcast dann tatsächlich auch mal ein bisschen nach euch ausrichten wollen, um unseren eigenen Horrorhorizont dann ja auch mal ein bisschen zu erweitern.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Ich meine, du bist ja jetzt auch so ein bisschen mein Horrorlieferant geworden und ich habe ja demnächst jetzt Urlaub, dann werde ich mir auch auf jeden Fall endlich mal die Katzenmenschen anschauen. Sehr gut. Bin auch schon sehr gespannt drauf. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Also wie gesagt, leinwandliebe@filmstarts.de, schickt uns einfach mal so eure Horrortipps, was wir irgendwie gucken sollten. Ich glaube, wir hatten den Halloween-Podcast pünktlich zu Ende Oktober dann auch irgendwie geplant. Also haben wir jetzt dann noch ein bisschen Zeit, eure Filme dann auch zu gucken. Deswegen, ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf und muss an dieser Stelle echt auch nochmal sagen, vielen lieben Dank für all die sehr, sehr freundlichen Mails, die wir in letzter Zeit immer irgendwie wieder bekommen. Total toll. Und das bringt uns jetzt mit einem Lächeln auf den Lippen zu unserem heutigen Film Smile. Oder wie er auf Deutsch auch heißt, Smile, siehst du es auch. Und wir haben den ja hier in so einer sehr, sehr schönen Pre-Screening-Event-Geschichte irgendwie zeigen dürfen von einem großen Publikum, was auch nochmal echt wieder immer eine coole Erfahrung einfach ist. Und
im IMAX-Saal?
Im IMAX-Saal, ja. Das war schon eine feine Angelegenheit. Und ich weiß noch, als wir damals quasi das Angebot gekriegt Smile, weiß ich nicht, was das sein soll. Dann haben wir den Trailer angeguckt. Hab mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen und war erstmal ein bisschen skeptisch, weil das Ganze basiert auch wieder auf einem Kurzfilm, den Regisseur Parker Finn irgendwann mal vor Ewigkeiten mal, zwar auch preisgekrönter Kurzfilm und keine Ahnung was, Laura Hasn't Slept. Ich habe den leider nirgendwo finden können. Ich würde den total gerne mal sehen, aber ich habe bei sowas kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es gibt ja mittlerweile echt viele Horrorfilme, die auf Kurzfilmen basieren, wo ich mir dann sehr, sehr oft denke, okay, der Kurzfilm war echt cool, weil halt 15 Minuten und dann ist es alles gebündelt irgendwie da und die Langfilmfassung ist dann so ein absolutes Schnarchfest irgendwie. Also ich erinnere mich ungern an Lights Out.
Ja.
Der Kurzfilm ist wirklich fantastisch.
Was war denn nochmal Lights Out? Also,
na, wenn was der Titel sagt, ne? Und dann dass der gleiche Regisseur, der doch dann auch danach, meine ich, hier Shazam gemacht hat.
Ja, logisch.
Und es gibt ja so ein paar auch, ich glaube, ist das ja.
Mama,
ja, genau, wollte ich gerade sagen. Da fand ich den Kurzfilm eigentlich auch irgendwie sehr, sehr cool.
Ja.
Ich meine, gut, es gibt ja auch gute Gegenbeispiele oder so, aber ich bin trotzdem so ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, okay, was für einen Kurzfilm funktioniert, einfach weil der Kurzfilm ja dann letztendlich auch ganz anders konzipiert sein darf, so, weil du dann wirklich auf diesen einen kurzen Moment hinarbeitest, der in einem großen Film dann irgendwie nur so eine Szene ist oder so.
Ja. Ich fand, das war bei Hardcore Henry zum Beispiel auch so. Erinnerst du dich noch an den? Hardcore heißt der, glaube ich, nur im Original von
dem. Ich habe den leider nie gesehen, weil mir dieses ganze Ego-Shooter-Ding so auf 90 Minuten gestreckt. Ich habe den, glaube ich, sogar zu Hause stehen oder so, weil ich den mal irgendwie geschenkt bekommen habe. Aber habe ich auch, weiß ich nicht, habe ich ein bisschen Angst vor. Ich
fand den auch unfassbar nervig. Aber so als Kurzfilm funktioniert das halt, wenn man das mal ein paar Minuten aus dieser Ego-Perspektive und hyper-nervös, ist es eine nette Idee. Aber wenn du das 90 Minuten durchmachen musst, ist es schon echt, boah.
Naja, es gibt doch auch diese eine Szene bei The Villainous. Das ist so ein koreanischer Actionfilm, da gibt es auch so, die ersten 10 Minuten sind auch so ihr Kampf gegen so einen Haufen Typen in irgendeiner Lagerhalle halt aus Ego-Shooter-Perspektive, was ganz cool ist, aber nach 10 Minuten war ich auch echt so oh boah,
das reicht.
Dröhnt mir jetzt der Schädel so ein bisschen, reicht jetzt, ne?
Ja, die beste Ego-Shooter-Sequenz gibt es natürlich in Doom.
Den habe ich nie gesehen, muss ich tatsächlich sagen, also ja. Da bin ich auch so, ich weiß nicht, da habe ich auch immer noch so ein bisschen Angst vor. Taugt da was?
Nein, ist okay. ganz schlimm.
Ist doch The Rock, ne?
The Rock als Bösewicht sogar.
Nein.
Ja.
Ernsthaft?
Sowas Spoiler.
Sowas hat er mal gemacht, ist ja unglaublich. Ich finde es ja toll, dass er jetzt Black Adam spielt und irgendwie, aber den wahrscheinlich nicht als Schurken darstellen wird. Aber.
Obwohl es ursprünglich ein Böser ist.
Ja.
Ja, okay.
Egal, ja. Wir schweifen schon wieder ab. Pascal und ich tun das immer mal wieder ganz gerne. Es tut uns leid. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, wie weit wir in diesem Podcast hier heute noch abschweifen. Aber jetzt, Smile. Wir wollen über diesen Film sprechen. Es geht um die Psychiaterin oder sie arbeitet zumindest in so einer Art psychiatrischen Notaufnahme. Das ist unsere gute Dr. Rose. Mhm. Und sie bekommt eines Tages eine junge Dame namens Laura an, die irgendwie komplett rumschreit und sagt, oh mein Gott, das kriegt mich und hast nicht gesehen. Und Rose versucht halt, ihr irgendwie auf sie einzureden und erfährt dann so, dass Laura offensichtlich irgendetwas sieht, irgendeine Art Wesenheit. Das erscheint ihr manchmal als Leute, die sie kennt, manchmal als Leute, die sie nicht kennt und lächelt halt immer. Und irgendwie will es sie halt umbringen. Und dann kommt dieser Augenblick, wo Laura zwar am Ausrasten ist und dann sich auf einmal beruhigt und dann grinsend vor Rose steht und sich dann langsam die Kehle aufschneidet. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, weil Rose ist davon erstmal vollkommen mitgenommen, vollkommen fertig und kriegt aber so langsam mit, okay, das, wovon Laura gesprochen hat, das scheint tatsächlich irgendwo da draußen zu sein. Irgendwas scheint sie jetzt dann doch auch irgendwie zu verfolgen. Sie sieht immer häufiger irgendwelche grinsenden Menschen und man weiß irgendwann nicht mehr so genau, okay, wann ist was jetzt noch Realität oder nicht, und so spult sich das hier so langsam auf, bis sie herauskommt, dass es da ja wie so eine Art Fluch gibt, so, keine Ahnung, also man hat irgendwie 10 Tage Zeit oder so, also knapp eine Woche irgendwie, und dann stirbt man selbst, überträgt das Ganze dann aber dann doch irgendwie noch an den Nächsten. Und es klingt tatsächlich ja so ein bisschen wie so ein Mix aus The Ring, It Follows und ich weiß nicht, was man dann
Final noch Destination.
Final Destination, genau. Und wie stehst du denn zu dem Ganzen, Patrick? Patrick, oh fuck, ja, siehst du, oh fuck, es tut mir so leid. Warum?
Ich dachte, das hätten wir hinter uns gelassen.
Ja, ne, ich weiß, diesen Gang haben wir einmal gebracht und jetzt passiert es mir selbst. Ich weiß nicht mehr, warum.
Ist es in Ordnung?
Nein, ich schäme mich ganz doll.
Ja, es ist alles gut. Also ich finde das Konzept eigentlich sehr interessant. Also ich mag ja dieses Fluchkonzept, es wird übertragen und es ist ja dann im Film auch so, dass man quasi Selbstmorde überträgt. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon Spoiler ist, aber es ist eigentlich, sieht man es ja dann auch relativ früh. Und ich fand, was ich sehr angenehm oder sehr überraschend fand, war, dass der Film schon auch erstmal den Eindruck erweckt, dass es so in Richtung Elevated Horror geht. Also es wirkt ja auch sehr kunstfertig und mit den ganzen Kameraeinstellungen, die man sonst in so handelsüblichen Horrorfilmen auch nicht sieht, fand ich, man merkt schon, den hat jemand inszeniert, der auch was kann oder der ein Gespür für Bilder hat und für Sound.
Ja, vor allem, ich finde, man merkt, das hat jemand gemacht, der frisch angefangen hat jetzt. Ne? Ja. Weil ich meine, das ist vom Regisseur Parker Finn so der erste Spielfilm, in Spielfilmlänge halt auch. Und wo du merkst, okay, er möchte halt auch bildlich einfach so ein bisschen was zeigen. So, ne? Und dann gibt es mal verrückte Kamerawinkel und das Bild steht Kopf und keine Ahnung was. Oder so verrückte Drehungen und Wendungen der Kameralinse. Und da muss ich auch sagen, das fand ich irgendwie ganz, ganz erfrischend irgendwie so. Weil letztendlich ist er ja doch irgendwo recht oldschool, horrormäßig so. Ne? Also es ist jetzt halt nicht irgendwie Hereditary 2.0 oder irgendwie so was aus der A24-Schiene, so mit, wie du schon meintest, so, ne, so jetzt diese hyperkopflastige Horrorgeschichte, sondern ja irgendwo auch ein Film, der sehr, sehr stark auf Jumpscares aufbaut, ne?
Leider.
Hat bei dir nicht so gezogen?
Also ich hasse ja Jumpscares, nicht weil ich mich da so erschrecke. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz, ganz billiges Mittel, um Leute irgendwie wach zu halten. Und bei Smile war es auch so, dass ich da echt teilweise dachte, oh Mann, ey. Ich habe doch gesehen, dass du es über Bilder und Atmosphäre schaffst. Warum diese Jumpscares? Weil ich finde auch immer bei Jumpscares ist es so, die werden so lange aufgebaut und die ist hundertprozentig klar, wann es passiert. Mhm. Und bei Smile saß ich halt gestern drin und dachte mir so, okay, 3, 2, 1, okay, da war er.
Ich bin da normalerweise bin ich da echt komplett bei dir. Also eigentlich mag ich auch Filme überhaupt nicht, die sich wirklich permanent nur auf diese Jumpscares konzentrieren, um irgendwie zu sagen so, jetzt erschrick dich mal, jetzt hab mal ein bisschen Grusel. Bei dem Film hat es mich komischerweise das erste Mal überhaupt nicht gestört. Also ich habe den ja jetzt mittlerweile auch schon zweimal gesehen und also ich gebe dir vollkommen recht, so 80% davon siehst du von 3 Meilen Entfernung kommen so und weißt ganz genau so, okay, vielleicht ist es doch erstmal nur die Katze und vielleicht ist es doch erstmal nur dies und das und so 2, 3 Sachen haben mich dann aber trotzdem auch jetzt selbst beim zweiten Mal gucken irgendwie noch gekriegt und ich weiß nicht, komischerweise, wie gesagt, dieses Mal hat es mich irgendwie nicht so gestört, weil vielleicht lag es auch einfach daran, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, die sind halt wirklich integriert einfach so in diese Story und sie sind irgendwo permanent da und sie sind trotz ihrer Häufigkeit irgendwo dann zumindest in ihrer Inszenierung auch mal ein bisschen abgewandelt, weißt du, mal mehr um den Sound geht, dann mal mehr wieder ums Bild, dann einfach wie die Kamera sich bewegt oder sowas alles. Da fand ich die Art und Weise einfach, wie die Jumpscares dann inszeniert waren, hat mich doch unterhalten irgendwo.
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man in Anführungsstrichen, wenn man das auch mag oder nicht ganz so dagegen ist, dass die auch effektiv inszeniert sind. Aber ich glaube, ich habe einfach ein grundsätzliches Problem damit, dass ich das. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Szenen, wo ein Jumpscare angedeutet wird, wenn man zum Beispiel sieht, dass so eine Gestalt sehr schemenhaft hinten im Hintergrund im Dunkeln steht. Aber da macht er dann teilweise keinen Jumpscare, sondern lässt dieses Bild einfach mal für sich stehen, was ja deutlich effektiver ist, als wenn auf einmal irgendeine Gestalt von hinten auf einmal kommt, boom, und dann gibt es halt auch wieder diese ganz, ganz klassischen Jumpscares, also wo du wirklich sagen kannst, okay, die Person wird jetzt hinter ihr stehen und zwar in 3, 2, 1. Ja, das hat mich echt so ein bisschen gestört leider, weil ich den ansonsten ziemlich atmosphärisch auch fand. Ich fand, der nimmt sich auch viel Zeit, um die Geschichte aufzubauen, nimmt sich auch viel Zeit für die Figur. Man kriegt ja auch noch so einen ganz anderen Konflikt mit, der ja auch mit ihrer Arbeit zusammenhängt, von wegen, wie geht man mit psychischen Krankheiten um oder wie reagiert die Gesellschaft darauf. Man hätte ja auch ihre Freunde, die dann immer nur von Irren reden und sie hat ja auch eine Vorgeschichte und die wird ja auch irgendwann von ihrem Freund so ganz komisch vorgeworfen, wo ich mir dachte, Alter, das ist ja echt eine Frechheit jetzt gerade. Und ist ja auch ein interessanter Punkt bei dem Film noch, der ja auch viel Spannung generieren kann und es teilweise auch macht, wenn die Frage ist, ob sie jetzt einfach nur durchdreht oder ob es wirklich so ist. Und deswegen, ich weiß nicht mehr, wie ich auf das, was der Ursprung meiner Aussage war, aber ja.
Dass der Film quasi trotzdem diese Figur gerade gut aufbaut.
Genau,
und
genau.
Das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Also letztendlich hast du da ja auch noch so eine dramatische Ebene einfach drin und von dieser verzweifelten Frau, die selbst halt, wie du schon meintest, ne, irgendwann nicht mehr so wirklich weiß, okay, passiert das jetzt wirklich oder träumt sie das alles nur? Und ich finde, es gibt so ein paar Szenen, wo der Film das halt wirklich schön aufbaut, wo du den den Übergang zwischen Traum und Realität gar nicht so mitbekommst, bis dann natürlich wieder irgendein Jumpscare kommt und dir sagt so, haha, war doch nur geträumt und so. Aber trotzdem allein dadurch, ich war halt auch sehr investiert in ihre ja dann auch späteren Recherchearbeiten, weil es ist ja so auch so ein bisschen so eine Detective-Story irgendwie, wo sie halt herausfinden muss, okay, was ist passiert? Und wir haben ja schon gesagt, es wird quasi durch Selbstmorde irgendwie übertragen so, und dann muss sie natürlich irgendwie so die Kette rausfinden, wo, wie fing das an so, wo ich jetzt auch schon so ein bisschen Angst habe, okay, das schreit schon wieder nach, okay, wann kommt das Prequel, wann kommt das Sequel und
bei dem Ende?
Genau, der Film endet leider halt auch sehr offensichtlich so, dass man sagt, ja wunderbar, wenn das Ding erfolgreich ist, hauen wir noch Smile 2. Jetzt smilet es noch lauter und irgendwie und dadurch, dass man da ja auch wirklich in die Vergangenheit noch viel gehen kann, kann man das ja hier auch theoretisch als Franchise groß ausbauen.
Und dann auch wieder so nach dem Final Destination Konzept, ne?
Genau,
weil Smile ja auch wie der erste Final Destination, der übrigens grandios ist, der erste Final Destination. Also wenn ihr den lange nicht mehr gesehen habt, guckt den mal wieder, der ist wirklich super, weil der auch noch nicht so auf die Comedy-Schiene geht, wie die anderen Teile. Ja. Und da ist es ja auch so, dass der Hauptdarsteller irgendwann auch Nachforschung machen muss und dann auch auf den Candyman trifft, der ihm dann sagt, ja, der Tod, bla 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 bla. Und die sind sich schon relativ ähnlich von der Dramaturgie. Nur dass Smile dann doch nochmal etwas größeren Bogen macht, würde ich sagen. Also es geht ja dann auch viel um ihre Vergangenheit noch und das Ende ist ja dann wirklich auch, ohne zu spoilern, nochmal eine ganz große Auseinandersetzung mit sich selbst und so weiter.
Aber wie gesagt, hat mir echt Spaß. Vor allen Dingen auch, dass man da nochmal so diese Schiene mit, was du schon angedeutet hast, mit ihrem Verlobten, der sie ja dann auch sehr hart konfrontiert, so, weil so nach dem Motto, ja, dieses Verrücktsein, das liegt ja bei euch irgendwie in der Familie und so nach dem Motto, ja, natürlich habe ich das nachgeforscht, weil ich muss doch gucken, worauf ich mich hier einlasse. Und dann gibt es ja auch noch den Polizisten, so, der ihr Ex ist und so. Also da steckt, finde ich, auch wirklich erstaunlich viel menschliches Drama irgendwo einfach auch drin. Und ich muss auch wirklich sagen, jetzt muss ich wieder auf. Sie hat ja sowieso den geilsten Namen, die Hauptdarstellerin, Sosie Bacon.
Die Tochter von Kevin Bacon.
Ach wirklich, ist das so, ja? Krass.
Ja.
Achso, siehst du, dann heißt der Name, ich habe halt nur an Bacon gedacht, nur gedacht, lecker Bacon. cool. Mhm. Das ist ja.
Die ist super.
Ja, sie ist fantastisch.
Ja.
Also, und ich meine, muss sie aber auch sein, weil letztendlich trägt sie diesen ganzen Film, ne? Weil alle anderen so, ich meine, wir haben hier noch A-Train, Jesse T. Usher, der hier A-Train in The Boys spielt, der ihren Verlobten hier darstellt und so.
Dieses Oberarschloch.
Ja, ja.
Aber das hat mich ein bisschen am Anfang so verwundert, dass die Männerfiguren so sehr große Arschlöcher sind. Auch der Mann von ihrer Schwester ist ja auch so ein irgendwie so ein hängengebliebener Typ.
Ja gut, aber die sind beide irgendwie. Also ihre Schwester ist jetzt nicht unbedingt die bessere. Und ich meine, gut, hier der Joel, also ihr Ex, der ist ja trotzdem irgendwo noch einer von denen, der dann halt auch wirklich besorgt um sie, wo man sich zwar auch so ein bisschen fragt, okay, erhoffst du dir jetzt einfach nur, dass du sie dann wieder zurückkriegen kannst und so.
Ja. Aber die Figur mochte ich sehr gerne. Ich fand auch den Darsteller sehr charismatisch. Mhm. Den Namen weiß ich nicht.
Warte, ich habe ihn aufgeschrieben. Kyle Gallner.
Genau, den haben wir zuletzt in Scream 5 gesehen. Da ist er das erste Opfer.
Ah, okay.
Ja, dieses Arschloch, da ist dann abgestochen. Ja.
Ihn fand ich auch gut. Also allein auch so von der Figurenkonstellation her in diesem Film ist es wirklich schön, also gut einfach ausgewählt.
Ja, sind auch nicht so verbrauchte Gesichter, ne? Sehr unverbrauchte Darsteller,
die
man noch gar nicht mit irgendwas in Verbindung bringt.
Also wie gesagt, ja, außer Jesse T. Usher, den jetzt zumindest die The Boys-Fans kennen. Alle Scrubs-Fans bekommen auch nochmal ein kleines Schmankerl, wo ich auch dachte, okay, geil. Und ansonsten haben wir ja wirklich sehr viel neue. Was ich auch schön fand, Laura, die ja hier das quasi alles auslöst, das ist Caitlin Stacy, die tatsächlich die Laura in dem Kurzfilm gespielt hat.
Ah.
Also macht er insgeheim auch das schon so direkt so als Weiterführung zu dem, weil zumindest was ich über den Kurzfilm gelesen habe, ist quasi, was wir jetzt hier in Smile erfahren, über ihren Verlauf, das ist eigentlich die Handlung im Kurzfilm.
Interessant.
Und deswegen, ich will unbedingt tatsächlich irgendwie mal an diesen Kurzfilm kommen.
Auf YouTube nichts zu machen?
Ich habe, wie gesagt, schon länger gesucht, seit feststeht, dass wir diesen Film dann quasi auch irgendwie besprechen und so. Aber habe ihn bislang noch nirgends gefunden.
Vielleicht
aber
muss ich mal gucken.
Ja, genau. Guck mal, weil da bin ich tatsächlich irgendwie sehr gespannt. Was ich ein bisschen schade fand, war zum einen, es gibt eine Szene, wo Rose am Telefon ist, es ist noch relativ früh am Anfang des Films, so wo sie noch gar nicht so richtig checkt, was jetzt alles irgendwie so passiert. Und das war so dieser Moment, wo ich sehr doll an It Follows denken musste, wo sie aus ihrem Fenster guckt und irgendwie unten am Hof vor dem Krankenhaus steht halt so eine Gestalt und grinst so. Und
geiles Bild aber.
Genau, geiles Bild. Und da habe ich mir echt gedacht, okay, so ein paar mehr solcher Episoden hätte ich mir im Film tatsächlich gewünscht. Also klar würde man dann noch viel mehr sagen, ja, kenne ich schon, It Follows. Mhm. So, ne? Und ich meine, letztendlich ist dieses Konzept, ja, bei It Follows wird es durch Sex übertragen, hier quasi irgendwie durch irgendwelche Selbstmorde. Aber das, finde ich, war immer gerade das Spannende an It Follows, so wenn du die Hauptfigur einfach im Vordergrund hattest und du hast die ganze Zeit eigentlich nur in den Hintergrund geguckt, so da bewegt sich eine Person nicht so, oh mein Gott, kann das jetzt sein? Kommt die auf die Kamera zu? So, das fand ich halt immer geil. So, deswegen saß ich die ganze Zeit bei Infollows und so, oh mein Gott, was passiert jetzt hier? Und
das ist ja auch ein schöner Spannungsaufbau, der dich ja total involviert.
Absolut. Und das sind so die Momente gewesen, die ich mir bei Smile dann tatsächlich einfach ein bisschen mehr gewünscht habe.
Ja.
Weil wir haben diese eine Szene, und danach sind wir letztendlich immer so ein bisschen in diesem, okay, ist es jetzt gerade ein Traum oder nicht? Wie passiert das jetzt gerade? So, das finde ich, hätte man tatsächlich noch so ein bisschen aufstocken können. Einfach um neben diesen ganzen Jumpscares dann wirklich auch noch mehr auf die Atmosphäre zu setzen.
Ja, und die Bedrohung halt auch noch mal auszubauen einfach. Ne? Weil es sind ja dann auch vor allem Figuren, die sie kennt, die sie angrinsen. Ja. Das stimmt, also man hätte da auch gut mit arbeiten können. Also man kann ja vollkommen random Situationen schaffen, wo dann auf einmal irgendjemand grinst und es ist sofort creepy. Aber es ist sofort, oh mein Gott. Ja, hat er ein bisschen versäumt leider.
Ja, und was ich tatsächlich auch sagen muss, ist mir jetzt auch beim zweiten Mal schauen so ein bisschen aufgefallen. Ich fände ihn tatsächlich für das, was er erzählen möchte, einfach ein bisschen zu lang.
Definitiv.
Also diese ganze Geschichte des Nachforschens, weil der Film möchte ja irgendwo auch so ein bisschen so ein Detective-Story irgendwie sein, die ist mir teilweise einfach echt zu lang gewesen so. Also, weil dann geht es ja erst noch zu der Frau von einem Opfer und dann geht sie dann noch irgendwie zu einem anderen Typen und wo du dir denkst so, okay, komm schon, du weißt doch schon, was Sache ist. So geht es jetzt nur noch mal irgendwie darum, zu sagen so, okay, was kann man machen? Und ich sag's mal so, also diese Idee, die ihr ja dann am Ende gegeben wird, wie man vielleicht gegen dieses Wesen irgendwie vorgehen kann, da hättest du auch selber drauf kommen können.
Ja.
Also allein von allem, was man bis zu dem Zeitpunkt einfach schon weiß, hier Selbstmorde und diese Übertragung oder so, ist dann irgendwo so ein Punkt, so okay, da hätte ich jetzt diese Episode, die dann auch in so einem Gefängnis spielt, irgendwie nicht mehr zwingend gebraucht.
Ja, ja. Kann ich dir nur zustimmen. Also der ist knapp 2 Stunden lang. Da kann man 20 Minuten rauskürzen. Dann hat der ein besseres Tempo. Dann ist der auch noch mal effektiver erzählt einfach. Und ja, wie du schon sagst, diese Nachforschung. Irgendwann kommst du selber drauf, glaube ich. Und aber es ist, ich fand diese trotzdem, das ist ein sich irgendwie auch langatmig angefühlt hat, fand ich es dann doch sehr stimmungsvoll, auch als sie mit dem Polizisten dann diese Videos sich anschaut von Polizeimaterial. Das waren schon stimmungsvolle Momente, aber natürlich ist der Film viel zu lang mit seinen fast 2 Stunden.
Ja, ja, absolut. Wie gesagt, also gibt es auch, also ich habe mich jetzt auch nie gelangweilt, so dass ich sage, boah, das ist jetzt gerade irgendwie ein krasser Hänger in der Story und okay, das ist jetzt der perfekte Punkt, um mal aufs Klo zu gehen oder sowas. So, ich war trotzdem gut investiert einfach in diese Story und war auch gespannt, so okay, was wollt ihr mir jetzt noch aufzeigen oder so. Aber da hatte ich echt auch einfach so ein bisschen das Gefühl, so okay, wir betreiben zu viel schon Franchise-Vorbereitung. So okay, wir packen schon mal ganz viel auf den Tisch, damit wir dann irgendwann, wenn das Ding erfolgreich ist, uns darauf zurückbeziehen können, so, oh, erinnert euch in Teil 1, da war das und dieser Name fiel da schon mal. Und ja, deswegen, also ich gebe dir da vollkommen, ich glaube, 90 Minuten wäre für diesen Film genau das Richtige gewesen. Ja. Dann wäre wirklich grandios gut, würde ich auch sagen, so, weil ich muss schon sagen, so von dem, was ich auch irgendwie so in letzter Zeit so an Horrorfilmen, also aktuellen Horrorfilmen, ne, so die jetzt gerade dann auch irgendwie dieses Jahr so gekommen sind, muss ich trotz allem sagen, ist mal für mich so eins der besseren Beispiele gewesen, was ich einfach irgendwie so im Kino gesehen habe. Aber ich muss auch dazu gestehen, ich weiß, ich habe gar nicht so viel Horrormäßiges irgendwie dieses Jahr groß gesehen.
Wir hatten Scream 5.
Ja.
Wir hatten Orphan. Ne? Ich habe auch noch eine absolute Vollkatastrophe im Kino gesehen, und zwar den neuen Jeepers Creepers. Wow, das war echt wow.
Also den ersten Jeepers Creepers mochte ich noch wirklich gerne.
Ja.
Die anderen ich weiß gar nicht, da hat er auch ein paar Fortsetzungen. Dann, ne?
Ja, und das war jetzt der Reborn ist der vierte.
Ja, habe ich jetzt alles nicht gesehen.
Ja.
Und,
Wow.
Ja, aber ich fand schon Orphan First.
Den habe ich nicht gesehen.
Also gibt es ja hier auch einen sehr schönen Podcast, wo Yves und ich gegen Julius antreten, weil Julius fand ihn ja tatsächlich gut. Also,
ja, der ist insgesamt auch eher so durchschnittlich angekommen, ne?
Ja, also wie gesagt, ich weiß aber auch nicht, warum man 13 Jahre danach noch irgendwie so ein Prequel gebraucht hat. Aber egal so. Aber ja, ansonsten ist so horrormäßig. Gut, jetzt kommt demnächst ja noch
Halloween. Ex natürlich.
Stimmt, der gehört auch noch zu den guten dieses Jahr. Dann kommt dieses Jahr ja noch Halloween Ends.
Der kommt auch schon demnächst.
Der kommt genau. Ja. Und
Nope kann man vielleicht noch so ein bisschen ins Horrormäßige mit reinschieben.
Stimmt,
der ist natürlich brillant gewesen. Es gibt wahrscheinlich noch ein, zwei Filme, die wir gerade vergessen, aber Smile zählt auf jeden Fall zu den überdurchschnittlichen.
Ja, ne? Ja. Also darauf können wir uns, glaube ich, echt einigen. Zumal ich auch, wie gesagt, auch gestern, und ich habe den Film schon zum zweiten, ich hatte schon manchmal auch ein bisschen Gänsehaut. So, ne? Also, und ich liebe ja solche Filme auch tatsächlich in einem vollen Kinosaal zu gucken. So,
und der war voll.
Einfach, weil wie Leute halt dann auch reagieren. So, und sie hinter mir auch irgendwie Leute sitzen so, oh mein Gott, nein, oh nein. Und irgendwie, ich glaube, es waren zwei Damen und die eine, ich guck nicht hin, guck hin, los jetzt, guck hin. Und ich mag das einfach so, weil ich auch immer dieses verlegene Lachen, nachdem man sich erschrocken hat, ich habe mich ja gar nicht erschrocken, nein, überhaupt nicht. Das warst du. Mhm. Und das macht schon echt Spaß irgendwie so.
Ja,
das
stimmt.
Das sind so, ich meine, ich glaube, wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Kinopublikum, gerade bei Horrorfilmen, so, das kann ja auch sehr schnell einem wirklich Sachen kaputt machen. Ich glaube, ich habe meine Hereditary-Story schon erzählt hier im Podcast und deswegen, also, so eine Filme machen Spaß mit einem großen Publikum, wenn das Publikum halt auch gewillt ist, sich auf den Film einzulassen.
Und das war so gestern, würde ich sagen. Ja. Also, es war sonst sehr ruhig, aber sehr gutes Publikum.
Ja, und vor allem, ich liebe das bei diesen Filmen, wenn so in so bestimmten Momenten, wo halt irgendwie was aufgebaut wird, atmosphärisch und sich natürlich irgendwie auf so einen Gruselmoment hinarbeitet, wie ruhig es denn trotzdem werden kann. So, ne? Also, so, dass die Leute dann wirklich so angespannt sind, so, oh mein Gott, was passiert da? So, das finde ich, das macht Spaß und da merkst du dann auch, okay, dieser Film funktioniert halt auch und zieht die Leute dann wirklich irgendwie auch gut in ihren Bann, um irgendwie einfach mit dabei zu sein.
Ja, ich glaube auch, dass der, wenn er dann offiziell jetzt startet, sehr gut ankommen wird. Ich glaube, auf das Sequel können wir uns einstellen.
Ja, und ich meine, er kommt ja auch zu einer guten Zeit. Ich meine, es regnet den ganzen Tag und es ist kalt und heizen kann sie zu Hause eh nicht. Also gehst du schön ins Kino, da wird geheizt und dann kann man sich das angucken. Deswegen, also ich hatte echt meinen Spaß mit dem Film. Und was würdest du dem geben?
In Filmstartspunkten, wie war das denn nochmal? 3 von 5 Sternen würde ich geben.
3 von 5, ja. Ich gehe tatsächlich eine Stufe, ich gebe tatsächlich 4.
Oho.
Also damit, glaube ich, gehe ich auch konform mit der Filmstartskritik, die online ist. Die gibt ja auch 4. Ich hatte einfach echt Spaß. Klar, der Film hat wirklich irgendwo auch so seine Fehler und man merkt halt einfach, dass es hier auf einer sehr dünnen Story irgendwie basiert, die jetzt hier aber dann irgendwo gekonnt, einfach durch die ganzen Schauspieler und vor allen Dingen durch Sosie Bacon halt dann auch nochmal wirklich belebt wird und hier eine gute Performance einfach abliefert. Dass ja. Ich hatte da echt meinen Spaß mit und das ist so ein schöner Oldschool-Horrorfilm, der, wie gesagt, man muss es halt mögen, ne, weil er doch sehr, sehr viel sich einfach auf die Jumpscares verlässt.
Ja, und darüber hinaus dann auch durchaus entschleunigt erzählt ist, würde ich sagen.
Genau,
ist jetzt nicht super temporeich, aber ja, der hat sehr stimmungsvolle Momente, ist, wie du schon sagtest, sehr gut gespielt. Ich hatte, wie gesagt, das ein oder andere Problem, aber ist auf jeden Fall ein Film, der sich auch im Kino lohnt, weil der Sound, der ballert auch.
Der Sound ist auch geil. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, damit sind wir eigentlich schon durch, aber ich will noch gar nicht aufhören, es ist erst eine halbe Stunde um.
Nee, müssen wir noch ein bisschen über was reden.
Dann müssen wir noch über irgendwas. Was hast du denn zuletzt im Kino gesehen, Pascal?
Was habe ich denn zuletzt im Kino gesehen? Don't Worry, Darling, habe ich geschaut.
Und?
Ja. Fand ich, geht so.
Ja.
Ja, ich war, also ich fand, schauspielerisch ist der wirklich gut, also Florence Pugh ist grandios.
Florence Pugh ist super, ja.
Harry Styles fand ich auch okay. Dafür, dass er eigentlich sich anders sein Geld verdient, fand ich das gut. Aber dieser Twist, der nach 10 Minuten vollkommen klar ist, und dann reitet der Film. Hat der Film ja im Prinzip nur das. Also er hat ja nur den Twist, um darauf hinzuarbeiten.
Wir haben ja mit Melle und Mo den Podcast dazu gemacht, den könnt ihr euch auch gerne nochmal an. Da ist ja auch meine Theorie, der Film wäre geiler gewesen, wenn du diesen Twist nach 10 Minuten offenbart hättest und dann tatsächlich so ein bisschen mehr die Geschichte hinter diesem Twist erzählt hättest. So, und was da mit diesen Figuren eigentlich wirklich passiert und warum das halt so alles gekommen ist, was steckt hinter diesem Project Victory, was Frank hier, Chris Pines Charakter da irgendwie aufgebaut hat und so, weil da hast du viel mehr Ansätze eigentlich, an die du anknüpfen kannst, als das, was der Film ist. Der Film ist halt so das perfekte Beispiel für Style over Substance, finde ich. So. Also sieht toll aus, so gerade auch vom Setting her, aber ja gut, keine Ahnung.
Vergessen.
Genau. Und da haben wir ja auch schon sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Wenn wir bei Horrorfilmen bleiben, was ist denn für dich so ein Go-To-Horrorfilm, wo du sagst, ja, okay, das ist so einer, den habe ich schon so, keine Ahnung, so häufig gesehen, kann ich mitsprechen?
Also ich glaube, der Horrorfilm, den ich am meisten gesehen habe, ist der erste Halloween. Ist jetzt leider sehr naheliegend, die Antwort. Habe ich denn noch einen, den ich so oft gesehen habe? Also man muss ja auch sagen, ich bin Jahrgang 91. Und ich bin dann so richtig an die Horrorfilme so mit 12 ungefähr rangekommen. Das war damals, meine Eltern hatten Premiere. Und wenn die Freitag...
Das gute alte Premiere.
Ja, Premiere. Und wenn die irgendwie freitags abends weg waren, durfte ich immer, ich war natürlich viel zu jung, durfte ich immer die Neustarts auf Premiere gucken, die freitags abends kamen. Ich hatte nämlich den Jugendschutz-Pin. Und
nice.
Und da habe ich dann so Filme wie Texas Chainsaw Massacre, den Michael Bay, das Ding. 28 Days Later, Dawn of the Dead Remake, Jeepers Creepers. Also das sind so die Filme gewesen, die ich früher halt hoch und runter geguckt habe, weil es waren somit die ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe einfach, die damals neu waren. Und
wie stehst du eigentlich zu Texas Chainsaw Massacre?
Die Reihe insgesamt oder das?
So Original?
Das Original ist brillant. Ist für mich ein Obermeisterwerk.
Ich fand es sehr lustig. Ich musste ihn irgendwann nochmal gucken, weil ich habe mir das Original in England gekauft. Da war ich, glaube ich, 18, 19 oder so. Hat halt immer nur von Texas Chainsaw Massacre gehört, aber den Film halt nie gesehen. Und halt so, ne, und das hier, da darfst du den gar nicht kaufen und hier, da gibt's den nicht und oh, mega brutal und alles und so. Und England ist da ja, was solche Filme angeht, so, stehen halt im Regal und dann kaufst du die, ne, und ich weiß noch, ich habe mir den damals gekauft und es ist richtig aufgeregt.
Oh mein Gott.
Das war's cool. Und da hat man wieder so dieses Problem der Erwartungshaltung, so, ne? Weil ich dachte jetzt so, mein Gott, was erwartet mich jetzt für ein kaputt, kranker Film? Und hat den damals halt eingeworfen, hat richtig so Schweißperlen auf der Stirn, was jetzt hier wohl für ein Horrorfilm kommt und so. Muss echt sagen, damals war ich echt so ein bisschen enttäuscht. So, weil Texas Chainsaw Massacre, ich habe ihn, glaube ich, viel blutiger, brutaler irgendwie erwartet, als das, was du letztendlich bekommst, weil es ist ja dann ein viel abgefuckterer Film eigentlich, als dass es hier einfach nur darum geht, Blut und Gedärme irgendwie spritzen zu lassen. Und deswegen, also ich glaube, dieses Jahr muss ich noch mal gucken, zumal ich jetzt hier diesen, was, Netflix? Mhm. Netflix hatte doch diesen Texas Chainsaw. Mhm. Der macht ja genau das Gegenteil eigentlich, ne? Der sagt sich, okay, Blut und Gedärme, check, haben wir. Und davon eine ganze Menge. Und Leatherface spritzt und metzelt sich fröhlich durch die Gegend.
So. Ja. War bei mir damals auch so. Ich habe mir den aus Österreich importieren lassen, weil in Deutschland, wie gesagt, nur gekürzt. Österreich gab es ihn ungeschnitten. Und habe ihn dann geguckt. Ich wahrscheinlich auch so 16, 17 gewesen. Natürlich schon drüber gelesen, Terrorfilm, unfassbar. Ja, genau. Und dann habe ich den geguckt. Und diese schrammelige Optik und so, das war alles so ein bisschen, ich fand den damals nicht schlecht, aber ich dachte mir so, Und dann habe ich ein paar Jahre später nochmal geguckt und da hat er dann so richtig gezündet. Und einer der besten Horrorfilme, würde ich sagen. Aber die Texas Chainsaw Massacre-Reihe ist ohnehin sehr interessant, weil jeder Film anders ist. Also es gibt keinen Film, der sich irgendwie stilistisch oder erzählerisch an dem Vorgängerfilm orientiert.
Ah, echt? Okay.
Es ist eine unfassbare Reihe. Teil 2 ist quasi der Gegenentwurf zu Teil 1, auch wieder von Tobe Hooper inszeniert. Komplettes Gegenteil. Ähnliche Story vielleicht, aber alles ins Gegenteil verkehrt, einfach mit Absicht.
Okay.
Grandios. Teil 3 ist dann so ein Backwood-Ding, würde ich sagen, wo der Hauptdarsteller aus dem ersten Dawn of the Dead, Ken Forgey, auf jeden Fall der Hauptdarsteller, mitspielt und durch den Wald, im Wald von Leatherface gejagt wird. Teil 4, unfassbar, Matthew McConaughey und
Alright.
Genau, da sagt er es das erste Mal.
Ach, wirklich, auch da.
Nice. Da kommt es. Und Leatherface in Strapse im vierten Teil ist ein unfassbarer Film. Wirklich, wirklich.
Jetzt hast du mich ja echt neugierig.
Ich glaub, kann ich dir auch alle mal geben?
Ja, mach es, bevor ich jetzt in Urlaub gehe, weil dann
Ich bin ja Donnerstag wieder im
Ja, sehr gut, weil dann baller ich die mal schön. Ja,
unfassbar.
Weil das klingt ja echt gut, weil das finde ich ja ganz spannend irgendwie, wenn diese Slasher-Sachen oder so nicht einfach immer gefühlt einfach der gleiche Film. Es hat mich anfangs bei der Freitag der 13. Reihe gestört, so, weil ich kann jetzt nicht groß irgendwie gefühlt Teil 1 von Teil 3 unterscheiden oder irgendwie sowas, weil es halt gefühlt einfach immer das gleiche Konzept ist. Okay, wir haben unseren großen Killer und viele vögelnde Teenies und sie sterben halt alle so. Und deswegen, also das klingt auf jeden Fall interessant irgendwie. Und jetzt kann ich dir und euch da draußen einen Buchtipp mal geben in Bezug auf Slasher und Horrorfilme. Weil ich habe jetzt vor kurzem das Buch gelesen, My Hardest Chainsaw von Stephen Graham Jones. Ich weiß leider nicht, wie der Roman auf Deutsch heißt, aber ihr findet es sicherlich raus. Der tatsächlich auch ziemlich, also du merkst, dieser Jones ist offensichtlich sehr, sehr großer Slasher-Fan, weil du hast diese Hauptfigur Jade. Das ist so eine junges Mädel, irgendwie eigentlich kurz vorm Abschluss, hat aber komplizierten Familienhaushalt so mit Vater, der irgendwie eigentlich nur ein Säufer ist und die Mutter ist schon lange abgehauen. Sie ist auch irgendwie, ich glaube, ihr Vater ist Native American, ihre Mutter nicht so. Das heißt also, weil dieser Stephen Graham Jones ist halt auch ein Native American Autor so. Das heißt, es spielt auch noch so ein bisschen so diese Kultur so mit rein. Und sie ist halt wahnsinnig großer Slasher-Fan. Und das Witzige ist an dem Buch ist, dass die einzelnen Kapitel sind immer abgegrenzt durch Essays, die sie an ihren Geschichtslehrer schreibt zum Thema Slasher. Und ihrem Geschichtslehrer dann halt auch so anhand von Beispielen halt so Begriffe erklärt wie, was ist ein Final Girl und was war überhaupt der erste Slasher und was sind so die Abstufungen und wie gehört da Giallo irgendwie noch mit rein und sowas. Also du merkst, okay, hier hat jemand auch wirklich Spaß an diesem Genre. Und gleichzeitig lebt sie halt in so einem kleinen Kaff irgendwo an so einem See Und gegenüber auf dem anderen Flussufer sollen irgendwie so eine superreiche Gated Community aufgebaut werden. So ist dann auch, ne, so ein bisschen so dieses gesellschaftliche Ding dann auch noch. Und sie ist halt irgendwann felsenfest überzeugt, in ihrem kleinen Ort treibt sich ein Slasher-Killer rum. Mhm. Und sie trifft dann auch an ihrer Schule ein junges Mädel, von dem sie auch felsenfest überzeugt, du bist das Final Girl. Und ich muss dich jetzt darauf vorbereiten, dass du das Final Girl bist. Und dieses ganze Buch ist auch so ein schöner Slowburner, weil es wird in Ruhe alles irgendwie aufgebaut. Es geht halt auch viel einfach um Jades Storyline und halt einfach ihre Liebe zu diesem Film. Und man erfährt auch mehr und mehr, warum sie sich so ein bisschen in diese Welt der Slasher so verloren hat und sowas alles. Und das Finale ist dann das Kaputteste, was ich seit langem irgendwie in so einem Horror-Slasher-Roman gelesen habe, wo ich mir denke, okay, bei dem Film, wenn Hollywood anklopft, und Hollywood wird definitiv anklopfen und irgendwann werden wir hier sitzen und die Filmbesprechung zu My Heart is a Chainsaw machen, dann, wenn das ein guter Regisseur, eine gute Regisseurin, wie auch immer, macht, so, dann haben wir das blutigste Gemetzel am Ende aller Zeiten. Also ich habe zu Hause nur gesessen und diese Seiten nur geblättert und gelesen und gedacht, was passiert hier gerade so? Und sehr, sehr geil gemacht. Und vor allen Dingen, das Schwierige wird da natürlich, glaube ich, dann wirklich wieder so ein bisschen so diese ganzen Essays so mit reinzubringen und ihr ganzes Fachsimpeln über Slasher und sowas alles. Aber so, als ich habe Hardy schon angefixt mit dem Film, mit dem Buch. Deswegen, also vielleicht, wenn du mal was zum Lesen brauchst, irgendwie für den nächsten Urlaub oder so, kann ich tatsächlich empfehlen. Passt gut so zu unseren ganzen Horrorgeschichten hier jetzt auch so mit rein.
Ja, klingt gut. Klingt interessant. Könnte im Film dann natürlich so ein bisschen Neumal-klug irgendwann wirken, ne? Wenn du so einen Charakter hast, der immer alles kommentiert.
Ja, muss man, das ist es, ne? Man muss halt aufpassen, weil natürlich wäre es auch wieder sehr meta, da musst du auch darauf achten, dass es nicht zu sehr so, oh ja, ist einfach nur Scream und jetzt ist es halt irgendwie so. Und aber man könnte es mal, zumal ich jetzt auch irgendwie gelesen habe, das Ganze soll wohl tatsächlich auch als Roman-Trilogie dann irgendwie aufgebaut sein, wo die einzelnen Bände aber trotzdem irgendwo in sich abgeschlossen sind. Aber selbst dieser My Heart is a Chainsaw hat ein offenes Ende, so wo du sagst, ja okay, also ich kann es akzeptieren, wenn ich den Roman jetzt gelesen habe und danach nichts mehr drüber lese, aber gleichzeitig kannst du noch gut darauf aufbauen. Also von daher, bin ich echt gespannt. Aber jetzt tatsächlich bin ich noch mehr gespannt auf die Texas Chainsaw Massacre-Reihe, weil da kann ich ja dann tatsächlich mal was nachholen hier.
Ja, ist auf jeden Fall eine der interessantesten. Ich würde nicht sagen, dass es eine der besten ist, weil die Filme dann letztendlich, so faszinierend und irritierend sie auch sind teilweise, sind sie nicht wirklich gut. Aber es ist halt immer was anderes, als wenn du jetzt irgendwie, wie du schon gesagt hast, Freitag der 13., wo du die Teile nicht auseinanderhalten kannst, weil die alle gleich aufgebaut sind. Es gibt natürlich kleine Ausreißer, aber bei Texas Chainsaw Massacre, da weißt du, was Teil 1 ist, da weißt du, was Teil 2 ist und so weiter und so fort. Und das zieht sich ja dann auch bei dem bei den neuen Filmen mit. Da gibt es ja noch das Prequel, das saubrutale Prequel, Leatherface von den beiden Franzosen. Ja. Wahrscheinlich der brutalste Teil von allen, wo es dann auch so richtig abartig wird.
Okay.
Und natürlich der Michael Bay produziert, den ich auch sehr gut finde, weil es wirklich so ein straighter Terrorfilm ist, der voll nach vorne geht und so richtig einen raushaut.
Diese Michael Bay-Phase, ich weiß, also dieses Nightmare on Elm Street Remake fand ich furchtbar.
Katastrophe.
Den Freitag der 13. fand ich ganz unterhaltsam für das, was es sein sollte.
Auf jeden Fall besser als Nightmare.
Genau, und dann noch Texas Chainsaw Massacre. Was sind eigentlich so dein Lieblings-Horror-Franchise?
Mein Lieblings-Horror-Franchise kann nur Scream sein, weil das ist das einzige Horror-Franchise, wo jeder Teil gut ist.
Ja, ne? Ja. Das ist tatsächlich, also ich bin trotzdem irgendwie sehr, sehr großer Fan einfach von Freddy.
Ja.
Also ich mag das Franchise einfach wirklich auch sehr gerne, weil ich jedem Film tatsächlich irgendwo auch ein bisschen was abgewinnen kann und Freddy einfach auch ich mag ihn halt, weil er mal so ein, ist halt nicht dieser stumme Slasher, sondern halt einer, der die ganze Zeit irgendwie das Maul nicht zukriegt. So. Und, aber ja, Scream bin ich vollkommen bei dir. Also das Einzige, wo ich habe so ein bisschen Angst jetzt vor dem Scream 6, so, weil es irgendwie jetzt heißt, so, okay, das spielt jetzt mal in New York oder irgendwie so. Also wir bringen Ghostface in die große Stadt. Kann auch funktionieren so, ne? Aber ich bin mal gespannt.
Also ich hatte mehr Angst vor Scream 5. Das erste Mal, dass Wes Craven halt nicht mehr dabei war und die beiden haben es ja echt gut gemacht.
Ja,
und
da war ich voll,
Ich habe jetzt auch dieses Interview zu Teil 6 gelesen, dass es wohl ein ganz großer Faktor ist, dieses New York, natürlich, das spielt der Film, aber auch, dass wie New York auf Serienkiller reagiert, wenn du in der Stadt unterwegs bist und um Hilfe rufst. Kein juckt.
Naja, gut.
Es könnte sehr interessant werden. Freue ich mich drauf.
Cool. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Und ich habe jetzt noch einmal einen kleinen Ausreißer, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist The Last of Us. Hast du den Trailer schon gesehen? Last of Us? Sieht ja richtig grandios aus. Ich habe ja, als ich Corona hatte, vor ein paar Monaten, beide Spiele hintereinander gespielt.
Und?
Super.
Auch Teil 2?
Ja. Also Teil 2 ist natürlich nochmal besser als der erste, ich finde.
Danke. Und ich meine, das ufert jetzt vielleicht wirklich, aber ich finde es halt auch krass. Also ich habe, und Teil 1 habe ich damals rauf und runter gezogen. Also Teil 1 habe ich bestimmt schon 4-5 Mal oder so gespielt. Einfach weil es auch so eins der ersten Games war, was ich dann auch für die PS3, glaube ich, meine ich, noch hatte. Und dann hier Last of Us 2 habe ich, glaube ich, erst so 4 Monate nach Veröffentlichung irgendwie spielen können. Keine Ahnung, warum. Aber habe halt mitgekriegt, wie so gefühlt das ganze Internet ja irgendwie das Maul zerrissen hat. So, letzte Scheiße. Und dann wieder so dieses, das Übliche, was halt dann irgendwie kommt, sobald irgendwie starke Frau dann irgendwie viel was zu sagen hat, so ich denke, ach Leute, und dann habe ich das gespielt. So. Dieses Spiel hat mich fertig gemacht.
Ja.
Also auf eine positive Art und Weise, aber teilweise auch echt so, ich den Controller weggelegt habe und so, sorry, das kann ich jetzt nicht. Ich kann das jetzt nicht so machen, so, weil dieses Spiel setzt sich ja dann auch so, ich glaube, so zum Ende hin auch Situationen aus. Wo ich dachte, nein. Und trotzdem finde ich dieses Spiel einfach grandios, weil wie es halt dieses ganze Thema der Rachefrage irgendwie aufnimmt. Und gerade ja auch dieses Szenario aus dem Finale vom ersten Teil einfach mal umkehrt.
Ja.
Und so halt dieses klassische Prinzip Gewalt erzeugt gegen Gewalt einfach mal dir als Spieler vor die Nase setzt. Und
du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du einfach müde bist zu töten.
Ja.
Du bist einfach so müde, du willst nicht mehr.
Ja, ja.
Aber du musst.
Ja.
Und dann kommt ja dieser Kampf am Ende im Wasser. Boah, du willst einfach nicht mehr. Du bist so durch.
Das ist echt krass. Also ich war, wie gesagt, ich war gleichzeitig auch geil, wie sie das Spiel einfach nochmal erweitert haben. Also allein auch spielerisch und so von der Welt her und so. Also
episch.
Ich will jetzt, wenn ich dann irgendwann mal Elden Ring durch habe, will ich auf jeden Fall auch nochmal 1 und 2 irgendwie hintereinander spielen, so, weil das, glaube ich, ist vielleicht echt nochmal so ein anderer. Und bei der Serie, ich weiß nicht, also was mich zumindest positiv stimmt, das ist eine HBO-Serie.
Ja.
Das heißt, und HBO hat ja eigentlich immer gut die Zügel in der Hand, so was das irgendwie angeht. Und ich meine, man sieht es ja jetzt auch gerade aktuell bei House of the Dragon. Also ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass all die Leute, die so über Game of Thrones schimpfen, jetzt bei House of the Dragon trotzdem irgendwie wieder Feuer und Flamme sind und voll im Fieber und geil und Drachen und hast du nicht gesehen.
Ja, und es sind die Macher von Tschernobyl.
Ja, genau. Und halt hier Neil Druckmann, also der ja auch für die Spiele verantwortlich gewesen ist. Ich bin echt gespannt. Ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass es am Ende irgendwie so ein The Walking Dead 2.0 wird, weil halt so, ne, Apokalypse und es sind jetzt hier halt keine Zombies, sondern diese pilzinfizierten Menschen und so, die Klicker und sowas alles. Aber wie gesagt, ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben, weil
ich fand, der Trailer sah klasse aus.
Ich finde, der Trailer sieht auch gut aus, aber so einfach so, ich hoffe, dass sie halt gerade diese ganze emotionale Ebene hinkriegen, ne, weil
Diese, ich habe da volles Vertrauen in HBO.
Ja, ja, sehr gut. Ja, bin ich echt gespannt. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein Thema für unsere Kollegen vom Movie Pilot, ja, die ja mit Streamgestöber dann eher über Serien und sowas sprechen. Aber ja, bin ich auch sehr gespannt. So, damit haben wir es jetzt hier noch ein bisschen rausgestreckt mit ein paar Diskussionen über Texas Chainsaw Massacre, noch eine Buchempfehlung, noch eine Spielempfehlung, Serienvorfreude läuft bei uns hier. Ja. Nächste Woche reden wir über was ganz anderes Tolles, nämlich über Konstantin.
Wow, also, mit wem redest du denn darüber?
Ich weiß nicht. Also, ich weiß auf jeden Fall mit Julius und.
Nee.
Nicht?
Nee.
Nicht mit Julius?
Der andere Julius, der Markus.
Ach, Markus, ja, stimmt, Markus. Ja, er feiert seine Return to the Podcast, nachdem er ja jetzt in der Papa-Pause war. Und ich weiß, ich möchte sagen, Patrick ist auch noch mit dabei, aber ich bin mir nicht so ganz sicher.
Das könnte sein.
Genau, also genau, wir reden mit Markus und Pascal über Konstantin, weil ja tatsächlich jetzt vor kurzem Konstantin 2 angekündigt wurde. Das werden wir natürlich auch diskutieren, wie gut das ist, ob das was werden kann oder nicht. Ich kann jetzt aber schon mal, ich liebe Konstantin. Also ich finde, der ist so unterschätzt, so gerade was diese ganzen Fantasy-Mystery-Dinger irgendwie angeht. So, ich finde den großartig. Und genau, und ich will noch mal auf unseren Horror-Halloween-Podcast hinweisen. Also ich glaube, es wird demnächst auch irgendwie auf Insta noch eine Story geben.
Die gibt
oder?
Es schon.
Ach, die gibt es schon.
Also wenn ihr das hört, ist vorbei.
Dann ist es vorbei. Dann habt ihr Pech gehabt. Nein, aber wie gesagt, wenn ihr so wirklich interessante Horror-Tipps irgendwie habt, die jetzt nicht so die üblichen Verdächtigen
sind.
Ja,
also ich kann
so.
Das nochmal sagen, also ihr wollt nicht wissen, was wir über Shining, Halloween und Rosemary's Baby sagen. Ist klar, den finden wir alle super.
Ich meine sogar, wir haben sogar einen Podcast zu Rosemary's Baby,
ja,
schon gemacht.
Ja, ich habe den genommen beim letztes Jahr Halloween.
Nee, aber ach so, ja gut. Ich weiß gar nicht, ob wir ausführlich auch mal irgendwie einen hatten. Es sind schon so viele Podcasts hier. Okay. Aber gut, ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, dass wir mal ausführlich zu dem Original Halloween, da kann man ja auch viel sagen, ja. Aber wie gesagt, aber deswegen, also pickt euch mal irgendwie so Sachen raus, wo ihr sagt, okay, haben die vielleicht noch nicht gesehen oder haben vielleicht viele von euren Zuhörern irgendwie gar nicht so auf dem Schirm oder so, mal wirklich so, mal eure Geheimtipps, so irgendwie, wo ihr wirklich sagt, so okay, über den Film wird viel zu wenig gesprochen, da haben wir alle echt Bock drauf. Deswegen also eure Horror-Tipps an leinwandliebertfilmstarts.de. Dann gucken wir mal, was wir da für eine interessante Liste zusammenkriegen. Ich bin schon sehr gespannt, weil neue Horrorfilme habe ich immer Bock, weil es gibt so viel da draußen, was man irgendwie immer noch nicht gesehen hat. Ja. Und Pascal, erstmal vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst. Sorry, dass ich dich Patrick genannt habe.
Kein Problem.
Und unser größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören. Freut uns wirklich wahnsinnig sehr. Wie gesagt, das Feedback, was wir letzte Zeit echt bekommen, ist unglaublich lieb von euch. Und wie gesagt, Bewertungen auf Spotify, Apple Podcast App hilft uns auch immer, weil je weiter wir in den Charts aufsteigen, desto krassere Chartstürmer sind wir. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wie gesagt, dann mit Konstantin. Und damit macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.